SRF 2 Kultur.
Kontext auf SRF 2 Kultur. Heute mit einer Debatte zum Steuerstreit Schweiz und USA. Hängt die Schweiz am Gängelband der USA? Das diskutieren der Historiker Tobias Straumann, der Journalist Philipp Löpfe, die Finanzjuristin Monika Roth. Mein Name Maya Brandle. Die Geschichte rund um die Lex USA beschert uns zurzeit hochinteressante Diskussionen. Seit Wochen wird diese Lex wie eine heiße Kartoffel hin und her gereicht. Der Bundesrat schlägt vor, der Ständerat sagt ja, der Nationalrat nein, der Ständerat wieder ja, der Nationalrat wieder nein und nun liegt die Lex USA abgeschmettert beim Bundesrat. Wie die Amerikaner sich verhalten werden, das ist offen. Warum geht es da überhaupt bei dieser ganzen Geschichte? Tobias Straumann.
Ja, bei mir geht es vor allem darum, dass ich mir zunehmend Sorgen mache um die außenpolitische Handlungsfähigkeit der Schweiz. Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir einen Streit mit den USA nicht gut beilegen können und es wird jedes Mal unberechenbarer.
Monika Roth.
Ja, es geht darum, dass den Banken mit diesem Gesetz, das nun verworfen wurde, der Rahmen geschaffen worden wäre, zu kooperieren mit den US-Behörden. Nun ist alles offen und ich bin pessimistisch, dass das gut ausgehen wird.
Philipp Löpfe, wie sehen Sie das?
Für mich ist es ein einfacher Streit, in dem es darum geht, dass die Schweiz endlich sich den Gepflogenheiten der internationalen Gemeinde anpasst. Und sie tut sich offensichtlich sehr schwer damit. Um es ganz banal auszudrücken, die Schweiz ist eigentlich wie ein Teenager, der schon ein paar Mal aufgefordert wurde, das Zimmer aufzuräumen, sich bisher geweigert hat und jetzt ist langsam der Punkt erreicht, wo es ungemütlich wird.
Bevor wir der Frage nachgehen, ob die Schweiz am Gängelband der USA hängt oder nicht, möchte ich Ihnen einen Text vorlesen lassen. Es handelt sich um eine vertrauliche Nachricht, die der schweizerische Botschafter Felix Schnieder 1967, also vor 46 Jahren aus Washington, an seinen Chef geschickt hat, der die Abteilung für politische Angelegenheiten des politischen Departements geleitet hatte. Der Text ist zwar vertraulich, aber nicht geheim. Er stammt aus der Datenbank DODIS, das ist die Forschungsgruppe Diplomatische Dokumente der Schweiz.
Zum ersten Mal wurde ich nun gestern von einem Regierungsmitglied, und zwar bei einem Anlass eines Höflichkeitsbesuchs beim Justizminister, Attorney General Ramsey Clark, auf die Frage der Praxis unserer Banken offiziell angesprochen. Mr. Clark gab der Befürchtung Ausdruck, dass kriminelle Kreise in Amerika unter Missbrauch schweizerischer Nummerbankkonten die Früchte ihrer verbrecherischen Tätigkeit in Sicherheit bringen. Ich weiß nicht, ob der Attorney General oder seine Mitarbeiter im Justice Department auf diese Frage der Botschaft gegenüber zurückkommen werden. Warten wir ab. Dass die Frage unserer Bankpraxis und besonders unseres Bankgeheimnisses nun auch höchste amerikanische Regierungsstellen zu beschäftigen und zu Äußerungen gegenüber dem diplomatischen Vertreter der Schweiz veranlasst, ist aber auf jeden Fall eine Tatsache, die wir nicht unbeachtet lassen können. Der Kampf gegen das Verbrechen ist hier zu einer brennenden innenpolitischen Frage geworden. Und die Administration Johnson bemüht sich, der zunehmenden Kriminalität mit scharfen Maßnahmen entgegenzuwirken. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Frage des Bankgeheimnisses mit der Zeit zu einem ernstlichen Politikum in den schweizerisch-amerikanischen Beziehungen werden könnte. Der Kampf gegen das Verbrechen ist hier zu einer brennenden innenpolitischen Frage geworden. Und die Administration Johnson bemüht sich, der zunehmenden Kriminalität mit scharfen Maßnahmen entgegenzuwirken. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Frage des Bankgeheimnisses mit der Zeit zu einem ernstlichen Politikum in den schweizerisch-amerikanischen Beziehungen werden könnte.
Das Bankgeheimnis, ein ernsthaftes Politikum möglicherweise. Geschrieben wurde das 1967 am 6. Dezember. Das war genau vor 46 Jahren. Für meine Ohren klingt das erstaunlich aktuell. Wie geht es Ihnen?
Ja, also wenn ich das aus historischer Sicht anschauen darf, es ist ja nicht so, dass das Bankgeheimnis nie aktuell gewesen wäre. Es ist ja eigentlich seit den 20er Jahren, seit sehr viel Geld in die Schweiz geflossen ist, aus den umliegenden Ländern, vor allem aus Deutschland und Frankreich und Italien. Seit dann ist das ein Dauerthema, es verschwindet nie ganz. Rückblickend ist einfach erstaunlich, dass es so lange geduldet wurde und dass dann die Wende in den USA in den 90er Jahren kommt, und zwar interessanterweise eben gerade nicht wegen der Verbrechensbekämpfung, wie hier angedeutet wird, sondern wegen der Steuerhinterziehung. Und das ist nämlich so, dass die Schweiz in Bezug auf die Verbrechensbekämpfung relativ bald dann kooperativ war mit den Vereinigten Staaten. Zum Beispiel beim Insiderhandel hat man sehr eng zusammengearbeitet, bei der Geldwäscherei. Diese Probleme hat man eigentlich recht gut und geräuschlos hinter sich gebracht. Aber bei der Steuerhinterziehung hat es nicht geklappt. Und was noch komischer im Ganzen ist, ist, dass gerade die amerikanischen Vermögen waren nie wichtig in den USA, in der Schweiz. Es ist ein europäischer Finanzplatz. Aber die amerikanischen Vermögen, das sieht man auch jetzt, das sah man schon bei der UBS, das sind nicht die riesigen Vermögen, mit denen der schweizerische Bankenplatz seit den 20er Jahren wirklich viel Geld verdient hat.
Philipp Löpfe als Wirtschaftsjournalist, wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, was in der Diskussion sehr oft untergeht, ist die Tatsache, dass die Schweiz sieht sich immer als kleinen Fisch, der da von einem großen bösen Tier in den USA geplagt wird. Also wenn es um die Vermögensverwaltung geht, ist die Schweiz kein kleiner Fisch, sondern ein riesiger Hai. Die Schweiz ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Das ist die Schweiz verwandelt doppelt so viel Vermögen wie der zweitgrößte, glaube Singapur ist, also sind etwa 2 Billionen Dollar. Also es ist natürlich selbstverständlich, dass wenn es darum geht, ernsthaft gegen die Steuerhinterziehung vorzugehen, dann ist die Schweiz an vorderster Stelle, weil sie der größte Vermögensverwalter ist. Daher ist es eine völlig falsche Betrachtungsweise, wenn wir uns immer als Kleinstaat und verfolgt darstellen. Das ist einfach schlicht in diesem Bereich nicht so.
Tobias Schaumann, Sie haben vorhin gesagt, dieses Bankgeheimnis sei schon in den 20er, 30er Jahren das Thema gewesen. Interessant aber an dieser Botschaft jetzt an die Schweiz von diesem Felix Schnieder ist ja, dass es das erste Mal ist, dass von offizieller Seite her das Thema Bankgeheimnis überhaupt Thema geworden ist, störendes Thema. Es war ja vorhin schon in den Medien das Thema, es war in der Öffentlichkeit das Thema, aber von Regierungsseite her war es das erste Mal, dass das Wort überhaupt in Kritik gezogen worden ist. Das finde ich doch noch interessant und das kann ja sein, dass mit diesem Vermögensgewicht in der Schweiz zu tun hat, weil man da sehr vorsichtig ist. Monika also, Roth, wie sehen Sie das?
Ich denke, dass das Bankgeheimnis eigentlich von Anfang an, seit es im Bankengesetz auch verankert ist, ein Thema war. Das ist 1934. Das ist offensichtlich. Was sich aber im Zeitenablauf schon geändert hat, ist, dass in den 60er Jahren das Geschäftsmodell, so das wir heute als Private Banking bezeichnen, wirklich zum Laufen begann. Und das sieht man dann auch an der Selbstregulierung der Bankiervereinigung so in den 80er Jahren. Damals war ja der Finanzplatz Schweiz auch führend. Vorher wurde erwähnt das Thema Geldwäscherei. Wir haben mit unserer Sorgfaltspflichtvereinbarung quasi die Vorlage gegeben für internationale Standards. Da waren wir wirklich noch führend. Die Insidergesetzgebung war eine Lex Americana auch. Wir haben erst auf Druck der Amerikaner überhaupt hier nachgegeben.
Ja, das stimmt, aber man hat es geräuschlos eben geschafft. Und was neu ist, ist, dass es ein riesen Theater gibt.
Ja, ich würde ganz gern, Ende führen. Und ich glaube, was wir unterlassen haben, auch wenn ich jetzt dieses Dokument, das Sie uns vorgelesen haben, anschaue, ist eben bewusst mit solchen Fragen umzugehen. Das Bankgeheimnis ist so eine urschweizerische, nicht antastbare, Herr Merz hat es ja noch 2009 behauptet, Erfindung. Und hier haben wir einfach nicht gecheckt, dass zum Beispiel Steuerdelikte halt eben nicht ein Gentleman-Delikt sind. Und das ist eine Diskussion, die ongoing ist, die hat ja nie geändert. Es hat ja schon früher auch dann oder später nach dieser Notiz weitere Interventionen gegeben und auch das QI Agreement 201, das war eine Steuerdebatte. Also die Schweiz verkauft sich hier miserabel und darum gerät sie unter Druck.
Ich habe in diesem Text, gab es einen kurzen Satz, der hieß, warten wir mal ab. Mhm. Und dieses warten wir mal ab, das zieht sich eigentlich aus meiner Sicht durch all diese ganzen Debatten und durch diese ganzen Konflikte jetzt gerade mit der USA ab. Die Schweiz wartet immer ab. Sie hat 16 Jahre abgewartet, respektive verhandelt mit Doppelbesteuerungsanliegen. Sie hat abgewartet mit den nachrichtenlosen Vermögen. Ist das so ein roter Faden, dieses warten wir mal ab? Oder ist es wirklich so, wie Sie gesagt haben, Monika Roth, dass man einfach unterschätzt hat, wie ernst das Bankgeheimnis ist?
Ich glaube, es ist beides. Es ist abwarten und auch unterschätzen. Es bedingt sich gegenseitig.
Und es ist auch, das muss man einfach ganz klar sagen, es ist sehr viel Glück dabei gewesen. Eigentlich wäre das Bankgeheimnis schon nach dem Zweiten Weltkrieg tot gewesen. Die Amerikaner wollten es damals aufheben. Sie verlangten von der Schweiz die Aufdeckung deutscher Vermögen in der Schweiz. Und das wäre nur gegangen, wenn das Bankgeheimnis aufgelöst hätte. Und da kam der Kalte Krieg. Und das war ein Riesenglücksfall. Sonst wäre das Bankgeheimnis damals schon aufgeflogen. Da hat man gesagt, okay, ist vielleicht nicht schlecht, wenn die Italiener und Franzosen da ein bisschen nervös sind wegen ihren Kommunisten, denn die ihr Geld in der Schweiz bringen können. Sonst wäre das Bankgeheimnis schon in den 50er Jahren beerdigt gewesen. Es war ein Riesenglücksfall. Und heute gibt es diesen Glücksfall nicht und das wollen wir nicht anerkennen.
Also ich sehe es ein bisschen anders, also mit den Worten, wie man immer wenn man etwas vergleicht, die Schweiz, dann sieht es ein bisschen anders aus. Zum Beispiel Singapur und Luxemburg fangen in den 80er Jahren an, systematisch mit einem sehr starken Bankgeheimnis Vermögen anzulocken. Also es sind nicht 60er Jahre, sondern 80er Jahre. Auch Hongkong baut die Vermögensverwaltung massiv auf. Man weiß, das ist eine riesen Geldwäschereianlage zusammen mit Macau, wo heute die grössten Casinos sind. Also ich habe etwas Mühe damit, wenn man alles immer so schweizerisch betrachtet, weil man dann sehr schnell, ja, man unterschätzt die Dynamik. Ich meine, es ist ja klar, dass wenn man ein Geschäft hat, dass man mal abwartet. Das Problem ist vielmehr meines Erachtens, dass man nicht gemerkt hat, dass die Zeit des Abwartens vorbei war. Da bin ich mit allen einverstanden hier am Tisch. Aber die Idee, dass die Schweiz jetzt da extrem verschlafen war, das stimmt nicht. Die anderen haben erst in den 80er Jahren begonnen und das waren auch hinterzogene Gelder.
Aber das ist doch ganz normal. Ich meine, es ist ja dasselbe wie ein Nespresso. Ein Nespresso ist ein Riesengeschäft und jetzt machen sie halt den Romigro auch. Das ist völlig normal, ja.
Nein, also aber Sie sagen, Philipp Löffler, es ist so eigenartig, dass man der Schweiz unterstellt, sie habe das völlig verpasst, während die anderen fangen ja erst in den 80er Jahren mit diesem Geschäftsmodell an.
Monika Roth, würden Sie auch sagen, Sie hatten es verpasst? Ist das Strategie?
Nicht. Warum sind die Schweiz in den 60er Jahren verschlafen und die anderen fangen in den 80er Jahren das Geschäft hochzufahren?
Monika, ich glaube, es geht ums Geschäft. Das ist die Strategie. Man will es behalten und das hat eine gewisse Legitimität. Allerdings teile ich so nicht die Ansicht, Herr Staumann, die Sie gesagt haben, die anderen haben ja das auch gemacht. Das ist, wenn Sie zu den Weight Watchers gehen und sagen, da gibt es noch dickere, da gehe ich wieder heim.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Monika Roth, bitte weiter.
Ich würde ganz gerne das erläutern.
Das ist eine Bestellung, die nicht stimmt. Das stimmt, das genau, Staumann, ich nicht sagen.
Ne? Frau Roth, ausführen lassen, bitte.
Es kommt eben immer dieser Vorwurf, deshalb muss ich
Nein, ich würde ganz gerne, wenn ich darf, das noch ausführen. Ich denke, die Schweiz hat tolle Vorteile. Sie hat kompetente Leute, sie hat Rechtssicherheit, stabile politische Verhältnisse. Und wir haben immer den Anspruch erhoben, auch ein integrer Finanzplatz zu sein. Und die Frage, was integer ist und legitim, das hat sich über die Zeit geändert. Und hier haben wir nicht gemerkt, dass die Frage der Steuerehrlichkeit halt eben eine ist, die auf dem Tisch ist. Und der Hinweis darauf vorher, dass die Insidergesetzgebung, diese Lex Americana, geräuschlos quasi über die Bühne ging, das teile ich nicht. Aber der Unterschied, der maßgebliche, ist, dass wir hier in dieser Debatte schweizerische Akteure haben, die im Ausland eben mutmaßlich mittäterschaftlich bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug mitgemacht haben. Und das hat eben die Dramatik dieser Situation herbeigeführt. Wenn Sie die Anklageschriften lesen in Sachen Wegelin oder Bank Frei, dann wissen Sie, was ich meine. Da ist es über die bloße passive Entgegennahme von Schwarzgeld weit, weit hinausgegangen.
Ich möchte noch ein anderes Thema ins Spiel bringen, apropos Abwarten und Passiv und so, die nachrichtenlosen Vermögen. Die Banken, die sind ja aufgefordert worden zu melden, und zwar glaube ich in den 60er Jahren, ob auf ihren Konten sich Gelder befinden von politisch, religiösen, rassistisch verfolgten Menschen. Das war vor den 98er-Geschichte. Und von 400 Schweizer Banken, die es damals noch gab, haben sich gerade mal 30 gemeldet und die brauchten den wirklich lächerlichen Betrag von 10 Millionen zum Vorschein. Also das war dann schon eine sehr beachtenswerte Zurückhaltung und die hat weltweit auch entsprechende Entrüstung ausgelöst. Also hier ist Abwarten ja schon ein bisschen mehr als einfach nur Zurückhaltung.
Was ist sogar, darf ich noch einmal? Entschuldigung.
Philipp Löpfe, bitte.
Ja, und das hat sich ja eigentlich fortgesetzt. Also ich kann mich erinnern, ich bin im Mai 1998 eingeladen gewesen bei einer Tagung von der Bankiervereinigung und vom Bundesrat. Da hat es ein paar ausgewählte Journalisten und Parlamentarier sind nach der Holocaust-Affäre über neue Strategie informiert worden. Und das war damals völlig klar. Alle haben gesagt, ja, wir wissen, wir haben es begriffen, es geht so nicht mehr weiter, wir werden es auch ändern, aber bitte, bitte gebt uns ein bisschen mehr Zeit und hört auf, uns zu verunglimpfen und dann ist 10 Jahre nichts passiert. Das ist einfach eine Tatsache.
Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte.
Also da sind wir uns ja völlig einig und auch was Frau Roth vor am Schluss gesagt hat, das ist gar nicht mein Punkt. Was ich sagen wollte, ist, dass man in den 90er Jahren hat man nicht gemerkt, dass der Wind gekehrt hat. Und das Interessante ist, dass die anderen das viel schneller gemerkt haben und sich viel schneller von diesem Geschäftsmodell distanzieren konnten. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich will das nicht entschuldigen oder kleinreden, aber es ist einfach historisch verständlich machen. Warum kann die Schweiz nicht rechtzeitig reagieren? Das ist, was mich sehr beschäftigt. Das ist nicht, weil sie besonders böse ist oder besonders wirklich als Finanzplatz jetzt total versagt hat. Sie hat durchaus große Fehler gemacht. Das ist völlig klar, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber das Eigenartige ist, dass die anderen Finanzplätze, auch die kleinen Finanzplätze, wenn ich auch an Liechtenstein denke, viel, viel kluger rechtzeitig die Gefahr erkennen. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir das in Zukunft machen. Denn das ist ja nicht die letzte Debatte, die wir führen werden. Es kann ja durchaus sein, dass auch andere international exponierte Branchen in eine solche Gefahr geraten. Und wenn wir da jedes Mal so kopflos reagieren, dann sehe ich schwarz. Also da haben Sie mich wirklich falsch verstanden, mir auch etwas unterschoben, das ich überhaupt nicht verteidigen will. Ich wollte es nur von historischen Ablauf verständlich machen. Die Tatsache, dass es in den 60er Jahren bemängelt wurde, heißt noch lange nicht, dass man nachher in den 90er Jahren nicht rechtzeitig reagieren kann. Und ich möchte nur ein anderes Beispiel noch bringen, da ziehe ich mich wieder zurück. Schweden im Zweiten Weltkrieg hat, also nach allen Forschungen, die ich kenne, hat viel mehr für die deutsche Kriegswirtschaft getan als die Schweiz. Sie hat wirklich sehr viel Roheisen geliefert, schon in den 30er Jahren und Kugellager. Das wird eigentlich kaum bestritten. Ich will damit wiederum nicht sagen, dass die Schweiz keinen Beitrag geleistet hat. Das müssen Sie mir nicht unterstellen. Aber es ist sicher klar, dass Schweden mindestens einen ebenso großen Anteil hatte als Neutraler. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das kein Thema mehr. Die Schweden können das sehr schnell bereinigen und dann interessanterweise auch wieder in den 90er Jahren mit dem Raubgold. Ich meine, die schwedische Reichsbank hat auch sehr viel Raubgold entgegengenommen. Wird das auch ziemlich geräuschlos wiederum, wird das bereinigt und das ist, was mir Sorgen macht. Es ist nicht, dass wir historisch besonders gesündigt haben.
Nein, aber wir verhalten uns historisch ganz eigenartig. Und ja, es ist ja nicht unbegreiflich, dass die Amerikaner den Grundverdacht haben, dass die Schweiz nicht von den Politikern, sondern von den Banken gesteuert wird und dass die Regierung nicht in der Lage ist, diese Banken in den Griff zu kriegen. Also das ist doch eine Optik, die von außen auf die Schweiz angewendet wird.
Ja, und das ist ein guter Hinweis. Ich meine, die Optik von außen ist ja so grundsätzlich verschieden als unsere eigene Optik. Was mich am meisten bestürzt, ist, dass wir total mit uns selbst beschäftigt sind. Wir machen nur Nabelschau. Und niemand, wirklich, ich lese relativ viel internationale Zeitungen. Ich habe noch nie einen Kommentar in einer renommierten Zeitung, sei es die Welt, sei es die Frankfurter Allgemeine, sei es die Financial Times, sei es irgendwas, die geschrieben hätte, die arme Schweiz wird rechtsstaatlich geknebelt von den USA. Sondern der allgemeine Terror ist überall ausschließlich, die Schweiz muss jetzt endlich vorwärts machen, sie ist ein Laggard. Es ist Zeit, dass sie das macht, was Luxemburg und Österreich in no time gemacht haben. Wir haben eine völlig falsche Perspektive.
Aber ich denke, das ist das eine Problem, dass wir das teile ich, was Sie sagen, Herr Löpfe, eine falsche Perspektive haben. Aber bevor, ich möchte noch auf das Verhältnis Banken-Politik eingehen. Man muss schon sehen, diese Geschäftspraktiken der Banken, wie immer man die bezeichnen mag, die ist von der Politik mitgetragen worden und unterstützt worden. Und das reflektiert sich ja auch in der Debatte, die jetzt in den letzten Tagen stattgefunden hat. Und ich finde es in diesem Zusammenhang peinlich. Ein Basler Politiker hat sich ja zum Beispiel verlauten lassen, beleidigt natürlich. Wir sind reich, wir sind erfolgreich und wir sind schuldig, also jetzt im Verhältnis zu den USA. Und das zeigt so ein bisschen das Bild, das wir haben. Wir fühlen uns bedrängt. Wir unterschätzen vollkommen und sollten es ja wissen, dass beispielsweise die USA bekommen, was sie wollen und dass sie auch das Rechtsverständnis schon seit langem im Wirtschaftsrecht ausgeprägt eben mitgestalten. Und hier finde ich einfach, schätzen wir unsere Rolle völlig falsch ein.
Ja, da bin ich sehr mit Ihnen einverstanden. Ich denke auch, was das Parlament gestern geliefert hat, das ist eigentlich ein Trauerspiel. Stellen Sie sich mal diese absurde Situation vor. Die FDP und die SVP lehnen das ab, dieses Abkommen, im Namen der Banken. Dabei haben die Banken ausdrücklich quasi auf den Knien gebeten, es uns zu unterschreiben. Noch absurder, die SP, sie verteidigt das Bankpersonal, obwohl das Bankpersonal noch intensiver gebeten hat, diese Lex zu unterzeichnen. Ja, wie absurd kann man noch sein? Es ist nicht mehr verständlich, nicht?
Ich möchte nochmals zurückkommen auf eine historische Dimension. Im 19. Jahrhundert sind die USA und die Schweiz ja als sogenannte Schwesternrepubliken bezeichnet worden. Beide Länder hatten etwas gemeinsam, nämlich die Demokratie und die Menschenrechte, die ihr Tun leiteten. USA hat sich immer sehr stark bemüht, bei seinen Bürgern die Steuern einzuziehen und auch dafür geschaut, dass sie die bezahlen. Und die Schweiz hat aber auf das Bankengeheimnis gesetzt. Man könnte also da sagen, dass die Schweiz die privatrechtlichen Beziehungen zwischen Kunden und Banken über die rechtliche öffentliche Moral gesetzt hat. Monika Roth, ist das so?
Nein, das sehe ich nicht so. Also die Tatsache, dass wir ein Bankgeheimnis haben, sagt natürlich nichts darüber aus, dass der Staat Schweiz nicht auch findet, man müsse das Steuerrecht durchsetzen. Und in der Schweiz geschieht das auch. Wir haben einfach ein anderes Konzept mit den Mitwirkungspflichten des Bürgers zum einen und der etwas unverständlichen Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Wofür wir in der Schweiz einfach lange kein Verständnis hatten, ist dafür, dass ausländische Staaten auch gern ihre Steuern gerne hätten und dass wir eben aufhören sollten, mindestens ein Hort zu bilden für Schwarzgeld.
Aber das ist ja eine ganz seltsame Optik.
Das ist eine seltsame Optik, ja. Die hat sich halt so definiert, dass man gesagt hat, quasi etwas burschikos gesagt, das Steuereintreiben, das ist Sache der ausländischen Staaten. Und dann hat man sich ja auch dazu verstiegen, die Steuersysteme dieser Staaten zu kritisieren, sagen, ja, die wollen halt zu viel und so weiter. Das ist eine seltsame Optik. Die hat sich ja jetzt in der Gemeinschaft, in der europäischen und auch im Verhältnis zu den USA geändert, aufgrund verschiedener Ereignisse, über die wir hier nicht debattieren. Aber das, was ich geschildert habe, das war lange die Optik. Und wenn man gesagt hat, das ist doch kein Geschäftsmodell, das nachhaltig ist, dann hat man dafür entsprechende Blicke und Bemerkungen kassiert. Aber das ist der Punkt.
Wie kommt es zu dieser Optik, dass man annimmt, das Eintreiben der Steuern sei eigentlich der Sache der anderen Staaten und die Schweiz profitiert da locker davon. Wie kommt das historisch zustande, Tobias Straumann?
Also da bin ich jetzt auch nicht einverstanden. Das ist doch völlig normal. Das ist die Aufgabe des Nationalstaates. Der Punkt ist, der ist die internationale Rechtshilfe, wenn Gesetze gebrochen werden. Aber es ist ja auch nicht so, dass Deutschland für uns Steuern eintreibt, sondern das ist generell, das ist unsere Aufgabe. Und ich bin mit Frau Roth einverstanden. Also dass wir wollen, dass unsere Leute die Steuern nicht bezahlen, das stimmt überhaupt nicht. Und umgekehrt sehe ich bei den USA natürlich riesige Probleme, die Steuern im Inland einzutreiben. Also ich finde jetzt, dass es wieder eine Schweizer Nabelschau, die Sie vorher kritisiert haben. Aber ich meine, die Amerikaner haben riesige Probleme, ihre Bevölkerung zu besteuern, gerecht zu besteuern. Beim Wahlkampf kam ja raus, dass mit Romney ungefähr 15% Einkommenssteuer bezahlt. Das geht nicht. Man kann nicht einen Staat so führen mit 15% Einkommenssteuer für das oberste Prozent. Also es ist nicht so, dass die USA da der vorbildliche Steuerstaat sind und wir sind da die großen Bösewichte, die unbedingt bestraft werden müssen. Auch umgekehrt ist es so, dass die Amerikaner unglaublich viel Schwarzgeld entgegennehmen. Es ist nicht so, dass der amerikanische Rechtsstandpunkt da völlig konsequent durchgedrückt wird. Ich bin aber wahrscheinlich auch mit Philipp Löpfe völlig einverstanden, dass das nicht der entscheidende Punkt ist in der Debatte. Ich möchte nicht sagen, dass man eben jetzt aufstehen muss und sagen, ja, die Amerikaner sind ja noch viel schlimmer, wir müssen uns nicht bewegen. Das sehe ich wiederum nicht so. Aber ich habe sehr Mühe, das alles nur moralisch zu beurteilen, weil es völlig offensichtlich ist, dass hier große und kleine Staaten völlig unterschiedliche Spiesse haben. Und was mir einfach fehlt in der Schweiz ist, dass wir das überhaupt nicht reflektieren, wo unser Spielraum ist und eben nochmals, wann der Zeitpunkt ist, wo man wirklich schnell reagieren muss. Wenn man es nicht tut, dann passiert genau das, was wir seit den 90er Jahren schon bei den nachrichtenlosen Vermögen hatten.
Und jetzt auch wieder.
Ja, und jetzt auch wieder. Und schon bei der UBS. Und noch etwas bei den nachrichtenlosen Vermögen wäre es auch nicht nötig gewesen. Man hat zum Teil schon einiges getan. Man hätte noch mehr tun können. Aber es war auch nicht der große Skandal, als der zunächst dargestellt
wurde. Aber jetzt im Moment haben wir ein Problem. Und wir haben im Übrigen noch 3 Minuten Sendezeit. Ich möchte zur Schlussfrage kommen. Und zwar, eigentlich liegt an der ganzen Debatte die Frage zugrunde, ist die Schweiz am Gängelband der USA? Philipp Löpfe, ist die Schweiz am Gängelband der USA?
Nein, das ist ein völlig dummes Bild. Die Schweiz hat ein Bankgeheimnis, das sie der Welt nicht mehr verkaufen kann. Und sie hat Banker, die auf grob fahrlässige Art ausländische Gesetze verstoßen haben. Sie muss das regeln. Sie ist weder am Gängelband noch irgendwas in den USA, sondern die haben, wie gesagt, sie sind eigentlich der USA sehr ähnlich. Wir sind bis heute, weil sie haben übrigens ein wichtiges Element verpasst. Das Wichtigste ist, dass wir sind keine Monarchien. Die Amerikaner haben nach ihrer Gründung die größte Angst, war die Angst vor einem neuen König. Und deshalb sind wir uns so ähnlich, das wollten wir auch nie.
Monika Roth, ist die Schweiz am Gängelband der USA?
Nein, das sind wir nicht. Es ist einfach ein Faktum, dass die defensive Politik, die wir verfolgt haben, nun unserem Ruf und auch der Wettbewerbsfähigkeit geschadet haben und wir müssen einen offensiven Weg gehen, allein jetzt gehen und von einer Dominanz durch die Amerikaner kann keine Rede sein.
Tobias Strahlmann?
Also ich glaube schon, dass die Amerikaner seit den 90er Jahren eine Art von Unilateralismus betreiben, die das jetzt nicht nur im Steuerrecht einfach ungesund ist. Auch die FATCA geht wahnsinnig weit und es ist ja mittlerweile so, dass die Schweizer Banken gar keine amerikanischen Kunden mehr wollen. Auch ganz normale nicht mehr, weil sie einfach das Gefühl haben, das ist viel zu riskant. Also da, ich finde das schon ein Problem, dass die USA eine so ihre Rechtsvorstellungen einfach über jedes Souveränitätsrecht hinweg setzen. Aber das ist nicht unbedingt ein schweizerisches Problem, sondern das ist ein globales Problem.
Also ist die Schweiz nicht am Gängelband der USA?
Nein, so würde ich das nie sagen.
Die Schweiz am Gängelband der USA, es diskutierten der Journalist Philipp Löpfe, der Historiker Tobias Strahlmann und die Juristin Monika Roth. Das von Andreas Müller-Crepon vorgelesene Dokument stammt aus der Datenbank DODIS, der Forschungsgruppe «Diplomatische Dokumente der Schweiz». Und in dieser Datenbank können Sie das Dokument auch in der gesamten Länge als Faksimile finden. Es ist auch bei uns auf der Webseite aufgeschaltet. Das war Kontext auf SRF 2. Mein Name ist Maja Brandle.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.